ab und zu mal mein Problem, Deutsch zu reden. Ich versuche es ja immer. Aber wir können es ja so machen, wenn es mal nicht funktionieren sollte und ihr könnt mich nicht verstehen, bitte melden. Ich versuche dann irgendwie einen Übersetzer zu bekommen. Vielleicht kann das der Bernd machen. Hier sind die Bilder, beziehungsweise ein Bild davon. Schaut euch mal dieses Bild an und sagt mir, wie viele Beine dieses Nashorn hat. Acht. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Fünf. Noch jemand mit weniger oder noch jemand mit mehr? Eigentlich müssen wir doch wissen, dass jedes Nashorn wie viele Beine hat? Vier. Das hat anscheinend nicht vier. Also hier stimmt irgendwas nicht. Ja? Also jeder sieht, dass es nicht vier sind. Das nächste Bild. Schauen wir uns mal das nächste Bild an. Verfolgt mal bitte diese Treppe und sagt mir, wo ist eigentlich der Anfang? Also wo ist unten und wo ist oben? Ja? Ihr könnt ja mal hier beginnen, geht dann da runter, hier runter, hier runter und kommt wieder an den gleichen Punkt hin. Oder andersrum, wenn die Treppe nach oben geht, ihr könnt unendlich nach oben gehen, ihr kommt niemals oben an oder unten an. Ihr kennt vermutlich solche Bilder. Das sind die sogenannten optischen Täuschungen. Da ist man, ja, wie soll ich sagen, da ist der Mensch nicht in der Lage, das richtig zuzuordnen, beziehungsweise nicht richtig zu erklären, warum und weshalb. Da kommt der Mensch an seine Grenzen. Und was ist, wenn mein Glaube an seine Grenzen kommt? Was ist, wenn auf einmal nichts mehr geht? Es gibt in der Bibel einige Menschen, die werden beschrieben, die kommen an ihre Grenzen. Ich möchte von einem erzählen zunächst mal. Diese Geschichte hat mich tief beeindruckt. Es war ein Jude und er war ein Jünger von Jesus. Er war ein total begeisterter Anhänger, ein Fan, würde man heute neudeutsch sagen. Er war mit Jesus im Garten Gethsemane. Und er war auch eingeschlafen. Obwohl es für Jesus um alles oder nichts gegangen ist. Und er war sogar bereit, für ihn zu sterben. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Welch eine Hingabe, welch eine Zusage, wenn wir doch auch so weit im Glauben wären. Geht's nicht? Gucken wir mal, da müsst ihr eigentlich die Bibelstelle, dann könnt ihr die mitlesen. Ah ja, wir haben es. Ich gehe kurz aus dem Weg. Wie hat er tatsächlich eigentlich versucht, für Jesus alles zu geben? Ich werde dich niemals verleugnen. Und wir kennen vermutlich, wie es weitergeht. Das wird auch in der Bibel beschrieben. Dann passiert etwas, was Petrus absolut an seine Grenzen seines Glaubens bringt. Damals wurde Jesus ja gefangen genommen. Wir kennen diese Geschichte. Er wurde nach Jerusalem gebracht und dort verhört. Er sollte wegen Gotteslästerung verurteilt werden. Petrus begleitete den Gefangenentransport. Er hat ihn tatsächlich in sicherer Distanz begleitet. Und da heißt es, während Petrus noch draußen im Hof saß, kam eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging zum Torgebäude hinaus. Dabei sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die herumstanden, der war doch auch mit Jesus aus Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus das ab und schwor, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Kurz darauf fingen auch die Umstehenden an. Sicher gehörst du zu ihnen, dein Dialekt verrät dich ja. Da fing Petrus an zu fluchen und schwor, ich kenne den Mann nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an, bitterlich zu weinen. Bitterlich zu weinen. Hier macht Petrus eine Grenzerfahrung, eine extreme Grenzerfahrung, die er hätte sich vermutlich niemals hätte ausmalen können. Eigentlich hätte man doch erwarten können, dass Petrus spätestens bei dem ersten Verleugnen die Kurve kriegt und sagt, also gut, doch, ich bin auch dabei. Er hätte spätestens beim zweiten Mal die Wahrheit sagen können. Aber nein, auch beim zweiten Mal schaffte es nicht, die Wahrheit zu sagen. Die Bibel nennt die Gründe nicht. Die Bibel sagt uns nicht, warum Petrus nicht die Wahrheit gesagt hat. Und so fordert es ja geradezu die Frage raus, wäre ich besser gewesen, hätte ich die Wahrheit gesagt? Und er verleugnet ihn ein drittes Mal und er wechselt innerhalb von einem Tag vom Gipfel seines Glaubens, ich verlasse dich niemals, bis zu dem Punkt, wo er mit Sicherheit nicht hin wollte. Und es ist ein Zweifeln und ein Nichtwissen, warum. Und der innere Friede von Petrus kommt komplett durcheinander. Er hätte sich bereit erklärt, mit ihm zu sterben und jetzt steht er nicht mal an seiner Seite. Hier wird klar, welche erbärmlichen Jünger eigentlich Jesus hatte und hat. Was tun wir, wenn es drauf ankommen würde? Und eigentlich sollte niemand von uns denken, er ist besser als Petrus. Wir alle sind Versager. Kennst du das Gefühl, gnadenlos versagt zu haben? Alle Erwartungen auch von dir selber, ja, und auch von den anderen komplett nicht entsprochen und nicht erfüllt zu haben? Kennst du dieses Gefühl? Wie Petrus nicht nur einmal zu versagen, nicht nur zweimal, sondern dreimal zu versagen. Und manchmal hat man sich doch gar nicht selber in diese Situation gebracht. Man war selber gar nicht verantwortlich. Kennst du das Gefühl, versagt zu haben und eingestehen zu müssen, ja, never blue, nichts geht mehr? Kennst du dieses Gefühl? Nicht so wie Petrus versagt zu haben, aber trotzdem erscheint alles so, ja, so sinnlos und so nicht erklärbar. Es hat mich komplett irgendetwas aus der Bahn geworfen. Kennst du das Gefühl, nachts nicht mehr schlafen zu können? Weil es eine Folge von dem Versagen war? Kennst du das Gefühl, wenn dein Glaube an seine Grenzen kommt? Zu erfahren, wie klein das eigene Vertrauen in Gott ist? Kennst du dieses Gefühl? Ich möchte aus meinem Leben etwas berichten. Am 18.08., es wird bald wieder zum Jahrestag, es war 1991, da ist unsere Tochter Sina mit zwei Knoten in der Nabelschnur auf die Welt gekommen. Leider hatte sie das Licht dieser Welt nie erblicken können, nie sehen können, nie sehen dürfen, obwohl sie niemals in der Lage war, eine Sünde zu begehen. Sie durfte nicht leben. Die beiden Knoten haben sich zugezogen. Und ich bin nicht mit leeren Händen dagestanden. Ich hatte sie auf dem Arm. Aber sie atmete nicht. Sie war da. Und wir haben uns monatelang darauf gefreut. Und wir wollten sie willkommen heißen. Und wir konnten sie eigentlich nie willkommen heißen, weil sie nie das hatte hören können. Kennst du das Gefühl, zum Arzt zu gehen und eine Diagnose zu bekommen, die dich komplett aus der Bahn wirft, die dir ja gegebenenfalls den Boden unter den Füßen wegzieht. Ein Gefühl des Alleinseins, obwohl man mit vielen Menschen zusammen ist. Nicht zu wissen, was einem noch hält. Ich durfte die Erfahrung vor ein paar Jahren machen. Herr König, ich muss Ihnen mitteilen, Sie haben Blutkrebs. Man ist auf einmal allein, obwohl viele Menschen, die gleichen Menschen um einen herum sind. Alle Pläne, alle Träume, alle Vorhaben innerhalb eines Tages komplett unbrauchbar. Es geht nichts mehr. Kennst du das Gefühl? Vor 7 Jahren waren wir mit unserem Hauskreis in meiner damaligen 29-jährigen Bekannten mit ihrem, ja, die geheiratet hat. Wir haben Lieder gesungen. 5 Jahre später haben wir 3 von diesen Liedern auf der Beerdigung des Mannes gesungen. Sie hatten zwischenzeitlich eine Tochter bekommen und ein Haus gebaut. Dann wurde er sehr krank. Es haben viele Menschen für ihn gebetet. Und niemand hatte eigentlich das erwartet, was eingetroffen ist. Und das Schlimmste ist doch eingetroffen. Kannst du dir vorstellen, wie man sich in dieser Situation fühlt? Kannst du dir Menschen vorstellen, die mit ihrem Glauben an Grenzen kommen, weil sie die ganze Not und das ganze Elend dieser Welt sehen? Weil sie ein Teil davon sind? Weil sie verfolgt und misshandelt oder menschenunwürdig Dinge ertragen müssen? Wenn sie nicht wissen, was sie am nächsten Tag ihren Kindern zum Essen geben können? Sicherlich könnte jetzt der eine oder andere hier stehen und für sich seine Geschichte erzählen. Sicherlich hat der eine oder andere schon Dinge miterleben dürfen oder müssen, die ihn aus der Bahn geworfen hat. Und es sind vermutlich viele Leute, die hier stehen können. Die Älteren vermutlich mehr als die Jüngeren, aber jeder hat Situationen mitgemacht, gehe ich davon aus, wo er an seine Grenzen kommt. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum kommt eigentlich mein Glaube an seine Grenzen? Schauen wir nochmal auf Petrus. Es ist nicht klar ersichtlich, was tatsächlich die Ursache war für seine Grenzsituation. Es könnte sein, aber das ist nur eine Spekulation, dass Gott Petrus etwas vor die Augen führen wollte. Jesus hatte ihm ja kurz vorher angekündigt, dass er ihn 3-mal verleugnen wird, noch bevor der Herr tritt. Aber wie gesagt, aus der Bibel nicht eindeutig ersichtlich. Ich denke, es gibt 2 Möglichkeiten, warum der Glaube an seine Grenzen kommt. Der erste, der Teufel will uns von Gott wegbringen. Er versucht mit allen möglichen und auch unmöglichen Mitteln uns von Gott wegzubringen und dazu dieser Bibeltext: Seid nüchtern und wachsam, euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Er möchte uns aus der Bahn werfen. Er benutzt jede Gelegenheit dazu, uns in Versuchung zu bringen. Er nutzt jede Gelegenheit, uns zu zeigen, dass Gott eben nicht treu ist. Dass er nicht die Liebe ist und dass er nicht das Beste mit mir im Sinn hat. Ja, seinen Angriffen sind wir tagtäglich ausgesetzt. Jeden Tag neu. In der Vergangenheit, ja, war ich mal so naiv zu hoffen, ich habe irgendwann mal Ruhe vor ihm. Nein, er probiert es immer wieder. Und immer wieder fällt man auf ihn herein. Er hat jahrtausende lange Erfahrung, wie man Menschen aus der Bahn werfen kann. Am Ende war mir aber klar, beziehungsweise ich weiß, wer am Ende der Sieger ist. Und das ist Jesus. Die zweite Gelegenheit, die zweite Möglichkeit, warum mein Glaube an seine Grenzen kommt. Gott will uns weiterbringen. Will uns weiterbringen und in unserem Glauben, will uns dorthin führen, wo wir noch nicht sind und er uns gerne haben möchte. Gott möchte, dass wir immer ähnlicher seinem Sohn werden. Und dazu kann es sein, dass er uns in Grenzsituationen bringt. Aber halt, stopp. Nein, nicht das, was Sie jetzt vielleicht denken, wo es heißt, und führe uns nicht in Versuchung, so wie es im Vater unser steht. Oder heißt, nein, der Vater führt uns nicht in Versuchung. Das macht er nicht. Ersetze mal dieses Wort im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung durch das Wort bewahre oder schütze uns vor der Versuchung. Und du verstehst, was es tatsächlich bedeuten soll und bewahre uns vor der Versuchung. Im 1. Korintherbrief stehen in den Versen 12 und 13 im 10. Kapitel, wer also meint, er steht fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für euch Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird auch euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Nein, Gott verführt seine Kinder nicht, weil er sie unendlich lieb hat. Er stellt sie nicht auf die Probe und weiß, dass sie diese Probe nicht bestehen können. Das macht Gott nicht. Er möchte uns im Glauben nach vorne bringen. Er kann uns dadurch vieles zeigen und klar machen. Aber wer ist nun für diese Situation tatsächlich verantwortlich? Der Teufel oder Gott? Und in der Praxis ist es oftmals leider nicht erkennbar. Man kann es nicht sehen. Natürlich wäre das hilfreich, zu wissen, woher kommt jetzt diese Prüfung. Doch wir wissen es nicht. Doch eins gibt uns Trost und Hoffnung in dieser Situation, unabhängig davon, ob der Teufel dafür verantwortlich ist. Gott hält alles in seiner Hand. Doch was kann ich nun tun in dieser Grenzsituation? Oder sollte ich sagen, was soll ich tun? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den meisten Fällen in diesen Grenzsituationen genau dann, nämlich das normale Denken und das normale Handeln, gar nicht so einfach ist. Eventuell sogar unmöglich. Warum? Weil meine Gedanken ganz woanders sind. Es herrscht meistens Ratlosigkeit, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Ja, gerade weil der Glaube und ich an meine Grenzen komme. Deshalb sind diese Situationen auch so schwierig. Ich will aber trotzdem versuchen, ein paar Punkte aufzuführen, was wir tun können, wie wir uns eventuell auch darauf vorbereiten können, weil diese Grenzsituationen, sie werden wieder kommen. Wir gehen nicht durchs Leben, ohne irgendwo in Bereiche reinzukommen. Das steht auch nirgends in der Bibel drin, dass alles so läuft, wie man gerne hätte. Wir kommen in diese Bereiche. Ein Punkt, erinnern und danken. Sehr wichtig für mich in diesen Situationen war, sich an die Werke Gottes in meinem Leben zu erinnern. Was Gott eigentlich schon in der Vergangenheit für mich getan hat. Du wirst vermutlich etwas in deinem Leben finden. Überleg mal ganz kurz. Was hat Gott für dich bereits getan? Und wenn dir jetzt tatsächlich nichts einfallen sollte, kann ja auch sein, dann denke daran, dass Jesus für dich ganz persönlich ans Kreuz gegangen ist. Das hatte er für dich gemacht. Damit du leben kannst, damit Leben gelingen kann, das hat er für dich in der Vergangenheit gemacht. Damit du erahnen kannst, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Und glaubst du eventuell, dass Gott sich dann aus deinem Leben einfach rausziehen würde, obwohl er seinen Sohn geopfert hat und dich einfach in einer Glaubenskrise allein lassen würde? Glaubst du das, dass Gott sich aus deinem Leben herausziehen würde? Glaubst du das? Ich nicht. Dazu bist du viel zu wertvoll. Er wird doch seine ganze Arbeit nicht umsonst tun, um dann dich fallen zu lassen wie ein heißer Stein. Nein, er geht diesen Weg mit. Erinnere dich daran und vergiss es nicht. Ich kann mich an viele Dinge erinnern, weil manches brennt sich rein. Vor allem, wenn ich an meine Tochter Sina denke. Und auch andere Dinge in meinem Leben. Vergessen kann ich das so einfach nicht. Und ich will es auch nicht. Weder die Dinge, die Gott für mich getan hat, noch das, was ich erfahren durfte oder musste. Und es bleibt das Danken. Und das nicht vergessen. Im Hebräischen heißt das Wort vergessen übrigens, hat dort eine viel tiefere Bedeutung als im Deutschen. Es hat die Bedeutung von etwas aus dem Besitz verlieren. Als hätte man es nie besessen. Gegen den Verlust, gegen das Vergessen hilft das Danken. So steht es auch im Psalm 103. Und er macht den Zusammenhang deutlich. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Ja, das Danken ist wichtig. Aber gerade in den Grenzsituationen so unglaublich schwierig. Kann ich von jemandem verlangen, dass er in diesen Grenzsituationen dankbar ist? Geht so etwas? Ich glaube, dass das Danken ein Schutz sein kann. Ein Schutz zum einen gegen das Vergessen. Wir sollten niemals vergessen, welches Verhältnis Gott zu uns hat. Und so heißt es in einem Bibelvers auch, sei dankbar in allen Dingen. Es heißt nicht, sei dankbar für alles, was euch passiert. Es heißt, sei dankbar in allen Dingen, in diesen Bereichen, wo du dich befindest. In deiner Situation sei dankbar. In schlimmen Situationen dankbar zu sein. Für was kann ich da dankbar sein? Ja, zum Beispiel seine Liebe, die weiterhin da ist. Für seine Zusagen, die gelten noch, auch wenn ich sie in dem Moment nicht sehe, nicht höre. Aber sie sind da und ich weiß, ich kann dankbar sein, dass Gott mich nicht alleine lassen wird. Er wird mich nicht alleine lassen, bis zum letzten Tag. Ich kann dankbar sein für mein Wissen, dass ich das wissen darf. Ich kann sogar dankbar sein für die eine oder andere Situation, die mir nicht gefällt. Und ich kann trotzdem dankbar sein. Ich kann dankbar sein, dass mich nichts in dieser Welt von der Liebe Gottes scheiden kann. Es gibt nichts. Nichts, was uns scheiden kann von seiner Liebe. Ja, das Danken hilft. Ein weiterer Punkt. Erkennen, loslassen und vertrauen. Oswald Chambers, geboren 1874, war einer der einflussreichsten Baptistenprediger Großbritanniens. Von ihm stammt folgender Satz. Gott kann nichts für mich tun, wenn ich nicht die Grenzen menschlicher Möglichkeiten erkenne und das Unmögliche ihm überlasse. Ich wiederhole. Gott kann nichts für mich tun, wenn ich nicht die Grenzen menschlicher Möglichkeiten erkenne und das Unmögliche ihm überlasse. Ich soll erkennen, dass ich an meine Grenzen komme. Erkennen, dass meine menschliche Kraft nicht ausreicht. Und deshalb soll ich loslassen. Doch gerade dann loslassen, wenn ich verzweifle, versuche, mir selber zu helfen, die Sache in den Griff zu bekommen, dann loslassen. Loslassen, obwohl ich Gott nicht spüre und Gott nicht erlebe, dann loslassen. Loslassen in meiner Verzweiflung. Loslassen, obwohl ich doch schon im Fallen bin. Loslassen wegen meiner eigenen Unfähigkeit. Ja, lass los. Du kannst dich doch nicht halten. Oder anders ausgedrückt, wer oder was hält dich eigentlich? Lass dich fallen in seine Hände. Du kannst nicht tiefer fallen als in diese ausgebreiteten Hände. So steht es auch in 1. Petrus 5, Vers 7. Und werft in Demut alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Er, nicht wir. Ja, du kannst ihm vertrauen. Er wird es richtig machen. Er wird sich deiner annehmen. Überlasse ihm das Unmögliche. Er wird es so machen, dass es dir zum Besten dient, das sagt er uns. Auch wenn der Weg mühsam und schwer erscheint. Doch Jesus, Gott kann aus jeder noch so ausweglosen Situation einen Ausweg finden. Manchmal sind Tränen notwendig. Ich habe auch einige Tränen geweint. Sind die Tränen notwendig zur Heilung? Sind die Tränen notwendig, um Weisheit und Hoffnung zu erfahren? Und es tut manchmal weh. Es tut manchmal sehr weh. Keine Frage. Ein weiterer Punkt. Bekennen der Schwachheit. Ein Versagen zu bekennen, fällt uns Menschen oftmals schwer. Wir werden von unserer Gesellschaft dazu erzogen, stark zu sein, gegenüber den anderen, gegenüber sich selbst. Schwäche zu zeigen geht gar nicht. Wir sollen stark sein, vor allem wir Männer. Weil es gibt ja das schwache Geschlecht, und so gibt es das starke Geschlecht anscheinend. Also es gibt das. Aber ob sie jetzt tatsächlich stärker sind, lassen mal dahingestellt. Und wir sollen keine Schwachheit zeigen. Das kann uns Männer manchmal Herausforderungen und ja, richtig Schwierigkeiten bereiten. Da ist es beruhigend, dass bei Gott die Stärke keine Voraussetzung ist, ganz im Gegenteil. Und Paulus hat das erkannt. Im zweiten Brief des Korinthers in Kapitel 12, Vers 9 steht, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu folgenden Auswirkungen. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ich sage ja zu meiner Schwachheit. Ich sage ja zu dem, wo ich selber mir nicht helfen kann. Ich kann mir oftmals nicht selber helfen. Denn damit sage ich auch ja zu Gott. Mach du es für mich. Ich kann es nicht. Nimm das, was ich nicht schaffe, und schaffe du es für mich. Ein weiterer Punkt. Klagen und aufschauen zu Jesus. Ja, ich darf klagen. Ich darf sagen, wie es mir geht und was mich bewegt und welche Last ich tragen muss. Ja, auch das Klagen hat seine Zeit. Und ich soll mir diese Zeit nehmen. Auch in der Bibel steht es so, dass alles seine Zeit hat. Auch Klagen hat seine Zeit. Ich bin mir sicher, Gott wird das Klagen aushalten und ertragen. Keine Angst. Er will sogar, dass du dir die Zeit nimmst zum Klagen. Sage es ihm, wie es dir geht, welche deine Bedenken sind, und teile ihm deine Sorgen mit. Er wird dich verstehen. Doch klage bitte richtig. Und verwechsle das Klagen nicht mit Anklagen oder dem Verklagen. Setze Gott bitte nicht auf die Anklagebank, die dir gegenüber ist. Das passiert übrigens häufig in unserer Situation. Gott, wo bist du? Warum lässt du zu? Und so weiter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Frage, warum lässt du das zu, sehr schwierig für einen selber wird. Warum lässt Gott das alles zu in dieser Welt? Warum müssen Kinder, Frauen, Unschuldige sterben? Warum müssen überhaupt diese Menschen sterben? Warum? Ich habe gelernt, diese Frage umzuformulieren. Ich frage nicht mehr nach dem Warum. Wisst ihr warum? Ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe diese Fragen umformuliert und frage wozu. Vergleiche dabei mal jetzt folgende Fragestellung. Gott, warum lässt du es zu, dass es mir so schlecht geht? Und dagegen gestellt, Gott, wozu soll ich diesen Weg gehen? Und was willst du mir zeigen? Im Wozu gebe ich Gott und mir alle Freiheit. Im Wozu schränke ich ihn ein. Die Freiheit, die Situation anzunehmen und stehen zu lassen. Die Freiheit zu klagen, ohne anzuklagen. Die Freiheit, dass Gott mir tatsächlich zeigen kann, was er für mich tun will. Und es ist interessant, ich habe für viele Wozu-Fragen Antworten bekommen. Nicht auf alle Fragen. Und nicht alle Antworten waren angenehm. Doch ich komme mit vielen Antworten komme ich klar. Und diese Antworten können mir meinen Frieden mit Gott zurückbringen. Ja, zugegeben, vieles verstehen wir nicht. Auch weil seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Doch müssen wir alles verstehen? Oft nutze ich für mich persönlich die Gnade der Unwissenheit. Gott schützt mich auch durch die Tatsache, dass er mir nicht alles zeigt. Ich könnte es nicht ertragen, ich könnte es nicht verstehen. Und so geht es auch. Es funktioniert. Lass dich stattdessen von ihm an die Hand nehmen. Wenn er an deiner Seite ist und du dich von ihm führen lässt und leiten lässt, dann wirst du verstehen, was es heißt, Christen sind nicht besser, sondern sie sind einfach besser dran. Sie haben Jesus. Der Blick auf Jesus verändert unser Denken und Handeln. Der Blick auf ihn ist das, was uns Mut machen kann. Er gibt Hoffnung, er gibt Kraft, auch in solche Situationen zu bestehen. So steht in Hebräer 12. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Stande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Er ist der Schlüssel. Und er schließt Wege auf, die zum Ziel führen. Er schenkt uns Weisheit und Gewissheit. Er gibt uns das, was wir brauchen. Zum Schluss. möchte noch ein paar Gedanken loslassen. Es geht nicht mehr lange. Petrus, ihm wurden seine Grenzen hart aufgezeigt. Jesus hat aber einen Neuanfang mit großer Verheißung mit Petrus gemacht. Er hat ihm gesagt, weide meine Lämmer bzw. meine Schafe. Er gebraucht diesen Petrus auf ganz gewöhnliche, auf außergewöhnliche Weise, um sein Reich zu bauen, hier auf dieser Erde. Jesus gebraucht sehr oft Menschen, die durch Grenzerfahrung bereit gemacht wurden, um ihm zu dienen. Er gebraucht nicht die Perfekten, die alles können, die keine Fehler machen. Er gebraucht nicht die, die wirklich perfekt sind. Er gebraucht Menschen wie du und ich. Lassen wir uns doch gebrauchen von ihm. Alle meine Grenzerfahrungen waren schmerzhaft und nicht angenehm. Rückwirkend betrachtet haben sie aber meinen Glauben weitergebracht. Mir wurde klar, dass das Leben als Nachfolger Jesu nicht immer nur Spaß macht, nicht beschwerdefrei verlaufen kann und manchmal ganz schön anstrengend ist. Doch ich konnte in dieser Zeit viel lernen. Ich habe Weisheit und Erkenntnis bekommen, die ich sonst, da bin ich mir zu 100% sicher, niemals bekommen hätte. Ich bin Gott dankbar für meine Grenzerfahrungen in der Vergangenheit. Ja, seinen Lebensweg mit Jesus zu gehen, ist trotz allem das Beste, was man tun kann. Und auch wenn für manche Grenzsituationen der Teufel verantwortlich war, so durfte ich erleben, dass Gott diese Verführung und diese Anfechtung so genutzt hat, dass ich gestärkt daraus hervorgegangen bin. Er kann das Unmögliche möglich machen, auch in deinem Leben. Lass es zu, dass Jesus auch das in deinem Leben tut. Ihr kennt sicherlich folgende Geschichte, die ich jetzt und hier besonders gut passend finde. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorbeigezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich. Und ich werde dich niemals alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Ja, das stimmt. Und möge Gott dir Kraft geben, in Traurigkeiten getrost zu sein, auch in den kleinen Freuden ein Lachen hervorzubringen, deine Bitterkeit am Kreuz zu begraben, zu vergeben, selbst wenn du im Recht bist, die schwierigen Menschen zu segnen, immer etwas zu finden, wofür du danken kannst und alle Zeit deinem Gott vertrauen. Amen. Wir wollen kurz Stille halten. Ich werde mit einem Gebet schließen. Ja, Herr Jesus, und ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir einfach wissen dürfen, dass du mit uns gehst. Dass wir niemals alleine sein werden. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du weißt, wie es uns geht. Weil für dich ist keine Situation unbekannt. Du bist Wege gegangen, die für uns unvorstellbar sind. Du bist auch diese Wege deshalb gegangen, um uns zu verstehen, wenn es uns schlecht geht. So bitte ich dich, begleite uns auf unserem Weg, in den Schwierigkeiten, aber auch dann, wenn es gut geht. Ich möchte dir ans Herz legen, dass du jeden Einzelnen hier jetzt in sein Herz sprichst. So danke ich dir jetzt für diesen Gottesdienst, für diese Möglichkeiten und ich danke dir, dass du uns so nahe gekommen bist. Amen.